Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast von Premium Quarterly. Wie in unserem Printmagazin geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite stehen uns dabei die Premium-Kliniken und Praxen, unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte aus vier Fachbereichen. Ich bin Stefanie Neureuther, die Herausgeberin von Premium Quarterly, und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Ernährung, Mental Health, Frauengesundheit, ästhetische Medizin oder Digitalisierung. Heute ist Dr. Bernd Lesoan mein Gast. Der Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe ist auf Reproduktionsmedizin spezialisiert. Er und seine Kolleginnen und Kollegen vom Kinderwunschzentrum ART Bogenhausen helfen Paaren, die nicht schwanger werden, ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Von ihm möchte ich wissen, weshalb sich die Zahl der künstlichen Befruchtungen seit 2006 verdoppelt haben und welchen Einfluss die Psyche hat. Lieber Herr Dr. Lesoan, ich freue mich sehr, dass Sie heute zu mir gekommen sind und wir unterhalten uns über das Thema Reproduktionsmedizin im Allgemeinen.
Also es ist mir eine Freude, dass ich hier sein kann. Vielen Dank für die Einladung.
Die Zahl der künstlichen Befruchtungen haben sich seit 2006 verdoppelt. Woran liegt das?
Also ich muss vielleicht erstmal ein bisschen korrigieren. Wir sind jetzt wieder auf dem Niveau von 2003. Ja, also das gab nämlich einen riesigen Absturz. Seit 2006 hat sich's verdoppelt, das ist richtig. Aber wie gesagt, erst wieder auf dem Niveau von 2003. Das liegt auch daran, dass einfach diese Tabuisierung von Unfruchtbarkeit nicht mehr so ausgeprägt ist. Es liegt daran, dass die Paare nicht mehr einfach akzeptieren, kinderlos zu bleiben. Und wir haben jetzt noch eine andere Folge. Wir haben jetzt wieder die Generation der Kinder der Babyboomer, die langsam kommen. Das heißt, wir haben auch wieder eine höhere Zahl jüngerer Menschen, die Kinderwunsch sich erfüllen wollen. Und wir haben natürlich auch noch, vielleicht muss ich das nochmal erwähnen, wir haben eine relativ günstige Reproduktionsmedizin hier. Ja, also die Gehälter sind gestiegen, die Kosten für die künstliche Befruchtung oder für die Reproduktionsmedizin sind gleich geblieben. Und der Staat steuert auch zu. Also insofern ist es erschwinglicher geworden, über Kinderwunsch und Kinderwunschbehandlung nachzudenken.
Und wenn Sie jetzt sagen, das ist gleich geblieben im Grunde genommen, welche Kosten, in welchem Kostenrahmen bewege ich mich, wenn ich mich entscheide, als Paar ein Kind haben zu wollen?
Also wenn Sie verheiratet sind, bezahlt die Krankenkasse 50%. Die einzigen Bedingungen sind, Sie müssen über 25 und unter 40 sein. Weil das sind einfach die Phasen, wo man am fruchtbarsten ist. Und hier muss man rechnen für eine IVF- oder ICSI-Behandlung durchschnittlich mit 700 Euro für die Behandlungskosten.
Und jetzt müssen Sie noch die Behandlungen erklären.
Ja, die Behandlungen erkläre ich auch noch. Also wir reden ja von mehreren Formen der assistierten Reproduktion. Also wenn man jetzt sagt, wir schauen uns nochmal den Zyklus an und machen ein sogenanntes Zyklusmonitoring, lösen den Eisprung aus, weil die meisten haben ja doch ein Timing-Problem. Und wenn es keine organischen Probleme gibt, dann kostet es die Paare eigentlich fast gar nichts. Also ich sage jetzt mal vielleicht 10 Euro maximal im Zyklus. Wenn wir eine Einschränkung bei den Männern haben, dass die Spermien vielleicht nicht so gut sind und wir eine sogenannte Insemination machen. Und dann sind die Gesamtkosten für die Patienten inklusive Medikamenten ungefähr bei 70, 80 Euro pro Zyklus. Und da sehen wir die Patienten dreimal, viermal vielleicht inklusive Mann. Und wenn dann wirklich Probleme da sind, wo man eine sogenannte In-vitro-Fertilisation machen muss oder sogar noch weitergehend, wenn die Spermien eine sehr schlechte Qualität haben, eine sogenannte intrazytoplasmatische Spermieninjektion, das wird abgekürzt ICSI, dann liegen die Kosten ungefähr so bei 700 Euro plus Medikamentenkosten auch nochmal ungefähr 600 bis 700 Euro. Und dann kommen noch Anästhesiekosten dazu, aber insgesamt so ungefähr für 1500 Euro kann man sich diesen Kinderwunsch versuchen zu erfüllen. Und der bayerische Staat finanziert dann auch nochmal einen nicht unerheblichen Anteil zwischen 500 und 700 Euro noch dazu, sodass die meisten Paare unter 1000 Euro für eine sogenannte künstliche Befruchtung bezahlen müssen.
Und gibt es jetzt Unterschiede zwischen der gesetzlichen Kasse und der privaten Krankenkasse?
Absolut. Also bei der gesetzlichen Kasse müssen Sie verheiratet sein, also zwischen 25 und 40 und verheiratet sein. Die private Kasse interessiert sich weder für Ihr Alter noch ob Sie verheiratet sind, sondern nur für die Ursache der Unfruchtbarkeit, die behandelt werden muss. Und wenn der Arzt eine realistische Chance sieht, dass die Frau schwanger wird, kann auch noch eine 42-Jährige, 43-Jährige und 44-Jährige in den Genuss einer Behandlung kommen. Und die Krankenkasse, die private, zahlt alles, 100%.
Das ist ja eine sehr gute Nachricht. Was sind denn die häufigsten Ursachen für eine Unfruchtbarkeit bei einer Frau und beim Mann?
Also wir reden ja immer von der Paarsterilität. Ja. Also wenn man das mal isoliert sieht, würde man sagen, der Mann, ja, mit 40%, also 40% der Paare, da ist die männliche Fruchtbarkeit eingeschränkt und deshalb wenden sich die Paare an uns. Bei der Frau ist es so, dass da verschiedenste Ursachen gibt. Und wenn ich es auf den Punkt bringe, ist das Alter das größte Problem. Ja, also das Durchschnittsalter bei uns in Deutschland, oder wenn man es auf ganz Deutschland bemisst, liegt ungefähr bei 35 Jahren, ja, für die IVF-Behandlung im Süden und bei uns in der Praxis zum Beispiel bei 38 Jahren. Und das ist eigentlich schon sehr spät. Ja. Und das hat auch einen Grund, warum die gesetzlichen Kassen nur bis 40 bezahlen, weil die Chancen dann deutlich abnehmen.
Und was ist das ideale Alter?
Das ideale Alter wäre irgendwo zwischen 25 und 30. Ja, dann brauchen Sie uns auch nicht. Und weiterhin noch gutes Alter zwischen 30 und 35. Das ist auch das Alter, wo zunehmend mehr junge Frauen das sogenannte Social Freezing machen. Das heißt, sich ihre Eizellen einfrieren lassen, weil sie wissen, dass da die Qualität noch ganz gut ist. Und so ab 35 wird es dann wirklich von Jahr zu Jahr deutlich schlechter. Und die Chancen nehmen deutlich ab.
Wie viele Versuche habe ich denn als Paar, wenn ich mich jetzt dazu entscheide, wenn es beim ersten Mal nicht klappt?
Also Sie haben natürlich so viele Versuche, wie Sie wollen, aber ja, die gesetzlichen Kassen finanzieren drei komplette Versuche. Wenn man Glück hat, kriegt man mehr Eizellen, als man zurückgeben will. Und man kann praktisch dann noch den 1- oder 2-Versuch machen durch eingefrorene Embryonen und damit natürlich die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit nochmal deutlich erhöhen. Ja, wir reden immer von einer kumulativen Schwangerschaftsrate.
Jetzt kann ich mir nur vorstellen, dass es meine Psyche ja vielleicht auch ziemlich belastet, wenn es beim ersten Mal nicht klappt oder wenn ich versuche, schon lange Kinder zu kriegen. Ich meine, die Psyche spielt doch mit Sicherheit auch eine ganz große Rolle, wenn Paare zu Ihnen kommen. Also zum einen natürlich faktisch, weil sie nicht fruchtbar sind, aber zum anderen auch die Psyche muss doch da mit Sicherheit auch immer wieder eingefangen werden und beachtet werden.
Das ist eine enorme psychische Belastung für die Patienten. Es kommt ja keiner gerne zu uns, muss man ja mal gleich sagen. Also man geht jetzt nicht so zum Hausarzt oder hat nicht einen Schnupfen, sondern das ist ja wirklich ein schwerer Schritt. Und die Patienten sind schon allein dadurch wahnsinnig psychisch belastet. Und dann muss man auch sagen, dadurch, dass die Wahrscheinlichkeiten ja jetzt nicht wahnsinnig hoch sind. Ja, wir reden ja von durchschnittlichen Wahrscheinlichkeiten pro Versuch von etwa 30%.
Das ist viel.
Das ist aus unserer Sicht natürlich sehr viel. Aber es sind eben 70% Wahrscheinlichkeit, dass es nicht funktioniert. Mhm. Und das Problem ist, dass die Frauen glauben, es liegt dann an ihnen. Ja, weil es ist ja alles gemacht worden. Wir haben die Eizellen, die kriegen Embryonen zurück und jetzt klappt's nicht. Ja, und dann denken sie, sie sind dran schuld. Und das ist enorm psychisch belastend. Das ist ja eine Kränkung. Ja, das ist ja wirklich, man fühlt sich insuffizient. Und wir müssen die Patienten immer wieder auffangen, abholen, ihnen klar machen, dass es eben nicht so einfach ist, schwanger zu werden, aber wir wissen, und das können wir auch dann guten Gewissens kommunizieren, dass, wenn die Frau nicht zu alt ist, 95% der Frauen dann doch am Ende ein Kind bekommen, wenn sie nicht aufgeben. Ja? Und notfalls muss man den 4. oder 5. machen. Die Frauen, die gleich beim 1. schwanger werden, ja, die haben 100%. Die sagen, was hat der Doktor mir gesagt, von wegen 30%. Und man darf das auch nicht vergessen, es gibt ja nur schwanger oder nicht schwanger. Ja? Und im Denken eines normalen Menschen ist es dann 50-50, schwanger oder nicht schwanger, also eigentlich 50%. Und das haben auch Untersuchungen ergeben. Man hatte mal Frauen und Paare gefragt, bevor sie zum Kinderwunscharzt gingen, ja, direkt vor der Sprechstunde, wie schätzen sie ihre Chancen ein? Ja, und die Frauen haben ihre Chancen also durchschnittlich mit 70-80% eingeschätzt. Sie bekamen dann eine ganz knallharte Aufklärung, wo ihnen diese 30% kommuniziert wurden und wurden direkt danach wieder gefragt, unmittelbar danach. Die Frauen glaubten immer noch 70%. Ja. Also ja, das war erstaunlich, ja, das war überraschend. Ja. Also das hat nichts genutzt, weil man selbst natürlich auch, und das halte ich auch für die Selbsterhaltung ganz wichtig, ja, dass man glaubt, man selbst gehört nicht zu den 70%, die es nicht schaffen, sondern man gehört eben genau zu den 30%, die es schaffen. Und das ist ganz wichtig, dass die Frauen auch daran glauben.
Und wahrscheinlich muss man auch die Männer sehr einbeziehen, weil ich kann mir vorstellen, dass so ein Prozess auch für Männer, gerade wenn er länger dauert, auch nicht immer ganz einfach ist, weil es ja auch eine Beziehung belastet in einer gewissen Form.
Absolut. Insbesondere, ich habe Ihnen ja gesagt, dass 40% der Paare wegen einer männlichen Subfertilität kommen.
Auch schwierig, ja.
Und das ist für den Mann natürlich eine wahnsinnige Belastung, weil er sieht, dass seine Frau diese ganze Behandlung über sich ergehen lassen muss.
Seinetwegen.
seinetwegen. Und er gibt einmal im Zyklus Spermien ab, ja? Was nicht besonders weh tut.
Ja, und diese Hormonbehandlung, ich kann es jetzt wirklich nur aus der Ferne beurteilen, ist ja auch nicht immer leicht für die Frauen.
Ja, da würde ich gerne nochmal einhaken, ja, weil man hat also immer so das, man hört dann so, man wird mit Hormonen voll gepumpt und man muss so stimuliert werden. Und das ist natürlich überhaupt nicht richtig. Wir stimulieren natürlich nicht mit Hormonen. Das wäre kontraproduktiv, ja. Die Frau wird dazu angeregt, ihre eigenen Hormone zu produzieren. Also unsere Hormone, von denen wir sprechen, Östrogen, Progesteron und so weiter, das wird von den Eiern, von den Follikeln gebildet. Und wir stimulieren die Follikel, ja, und das ist eigentlich ein Gonadotropin, das hat jeder von uns, jeder Mann, jede Frau produziert es den ganzen Tag ununterbrochen, hat überhaupt keine Nebenwirkungen als Substanz. Den Frauen geht's auch gut während der Stimulation, ja, weil die fühlen sich super, ja, die haben richtig viele Hormone. Irgendwann spüren sie die Eierstöcke, aber das wird nicht als belastend empfunden. Und es ist eher eine Kopfsache, diese Vorstellung, man wird mit Hormonen vollgepumpt. Das stimmt einfach nicht.
Also das ist die Psyche schon unser größtes, also ist die dann in Psyche diesem Bereich das, was am meisten ausmacht.
Hat mit Sicherheit einen riesen Impact. Ja, und das Problem ist, dass wir es nicht messen können. Ja, es gibt also alle möglichen Untersuchungen, die gemessen haben, welchen Einfluss hat die Psyche auf den Erfolg. Und das ist wahnsinnig schwierig, weil wir so viele Stressoren haben.
Absolut,
und
ja.
Und wir reden ja von der Psyche über Stress. Ja. Und wir haben so viele Stressoren, also zum Beispiel eine Leistungssportlerin, die hat einen ganz hohen oxidativen Stress. Ja. Eine Raucherin hat Stress. Und die Psyche auch. Also das stresst, ja, und das ist nicht gut. Das führt zu Gefäßverengungen, zu Minderdurchblutungen und solchen Dingen. Aber wir können es leider nicht messen. Aber für mich gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass Stress eine Rolle spielt.
Ja, wie
und
in so vielen Dingen.
Dass Angst, es nicht funktioniert.
Ja, absolut. Und der Druck auf der Frau auch dann, wie Sie gesagt haben, das ist natürlich dann auch ein Frauenthema. Das dann oftmals
und
noch
Sie
dazu
fragten
kommt.
Ja, wie die Männer da eingezogen werden. Ja. Also das Problem ist, der Mann wird ja nicht behandelt. Und der Mann leidet mit. Ja? Und er muss mitleiden. Ein Mann, der keine Empathie bei dieser Behandlung zeigt, ist hochgradig gefährdet, nicht mehr lang mit seiner Frau zusammen zu sein. Ja, also
ja,
muss auch diese Empathie unbedingt zeigen können. Ja. Aber ganz ehrlich gesagt, also dieser Kinderwunsch ist tatsächlich eine Frauensache und nicht unbedingt die reine Männersache. Also es gibt natürlich ganz viele Ausnahmen, aber ich würde sagen, zu 80% ist das die Frauensache und in ganz wenigen Fällen oder 20% eben, dass die Männer diesen Kinderwunsch haben. Und das gibt viele kulturelle und soziokulturelle Einflüsse auch noch.
Wann würden Sie denn ein Paar raten, wenn Sie es schon länger versucht haben, doch mal einen Termin bei Ihnen in der Praxis zu machen?
In dem Moment, wo die beunruhigt sind und sich fragen, warum klappt's nicht, würde ich zuerst mal zu meinem Gynäkologen gehen und der Gynäkologe wird ihr sagen, so und so ist alles in Ordnung. Wenn das Paar dann ein bisschen weiter drauf dringt, wird der Gynäkologe möglicherweise dann auch die Patientin weiter überweisen an einen Spezialisten. Aber generell kann man sagen, wenn es nach einem Jahr nicht funktioniert hat bei einer jungen Frau, da stimmt was nicht, weil die hat eine hohe Fruchtbarkeit von sich aus. Und wenn ich mich an die WHO, Weltgesundheitsorganisation, Definition halten würde, dass erst nach 2 Jahren man von Sterilität spricht, ist natürlich bei einer Patientin, die 38 ist, verheerend. Ja? Weil wenn die 2 Jahre wartet,
dann ist das
richtig schlecht und dann bezahlt auch keiner mehr was. Ja? Also insofern würde ich immer sagen, ganz subjektiv. Und was ich auch unbedingt noch sagen will, wir haben immer wieder Paare, die probieren seit 3 Jahren und seit 4 Jahren schwanger zu werden. Und der Mann ist noch nicht ein einziges Mal untersucht worden. Und ich halte es für wirklich angebracht, wenn ein Kinderwunsch da ist, ein gemeinsamer, dass man zumindest den Mann mal untersucht, weil immerhin 40% der Paare liegt es am Mann. Das tut nicht weh, das kostet nicht viel Geld, das ist ruckzuck erledigt. Und dann kann man auf der Checkliste schon mal einen Haken setzen und gut ist. Und das finde ich eben ganz wichtig, dass der Mann wirklich auch in die Vorleistung geht. Und das schockiert mich immer wieder, dass wir ohne Spermiogramme Paare bekommen.
Und erleben Sie auch Paare, die dann letzten Endes nach 3-4 Jahren dann doch mal den Mann untersuchen lassen und dann sagen, und jetzt klappt's.
Das ist das allererste, was ich sage. Ja, also das allererste, was ich sage. Also, haben wir ein Spermiogramm? Nein. Also bitte.
Als erstes.
Allererstes, bevor ich eine weitere aufwendige Diagnostik mache.
Welche sind die häufigsten Behandlungen und welche die erfolgsversprechendsten?
Also die erfolgversprechendsten sind tatsächlich die sogenannten In-vitro-Fertilisationen, ob das jetzt mit der ICSI, also mit der intrazytoplasmatischen Spermieninjektion oder ohne ist, ist egal. Also die Schwangerschaftsrate ist weitestgehend gleich, ja, da gibt es keine großen Unterschiede. Aber die sind natürlich am erfolgversprechendsten, weil wir ja, ich weiß jetzt nicht, wie weit ich ausholen kann, aber zum Beispiel bei einer 35-jährigen Patientin ist über die Hälfte der Eier schon nicht mehr chromosomal in Ordnung, also schon krank. Und wenn ich jetzt 10 Eier auf einmal raushole durch diese Stimulation, die nicht hormonell ist, habe ich eine sehr gute Chance, dass da 4 oder 5 gute dabei sind. Die müssen auch nicht in den Eileiter, was ja nochmal eine Riesenklippe ist. Da müssen die Spermien auch nicht bis zum Eileiter hochgekrabbelt sein, sondern da werden die Spermien und die Eizellen zusammengebracht, Deckel drauf, am nächsten Tag sieht man, wie die Befruchtung war, am übernächsten Tag sieht man, wie die sich teilen, wir haben Embryonen, wir können noch abwarten, wir können schauen, was sagt die Natur, welches ist der schönste und dann gibt man die eben direkt in die Gebärmutter zurück, die muss nicht durch den Eileiter zurück und damit hat man mit Abstand ja die höchsten Chancen. Aber man sollte es natürlich nur machen, diese aufwendige Therapie, wenn man weiß, warum.
Gibt es Behandlungen, die hier in Deutschland noch nicht erlaubt sind?
Ja, also wir haben zum Beispiel die Eizellspende ist verboten. Ja, wir haben die Samenspende erlaubt, ja, die Eizellspende nicht. Wir haben keine Leihmutterschaft. Und was mich am meisten bedrückt, dass wir hier diese Embryonen nicht untersuchen dürfen. Also in den Leitlinien steht immer noch, wenn die Frau über 35 ist, ist sie eine Risikoschwangere. Man macht zwar heute nicht mehr gleich eine Fruchtwasseruntersuchung, aber man macht also noch weiterführende Ultraschalldiagnostiken. Und das mit triftigem Grund, weil eben die Fehlbildungsrate zunehmend ansteigt. Und diese Frauen müssen dann eben in der 14., 15., 16. Woche eine Entscheidung treffen für oder gegen ein krankes Kind. Und wir haben eigentlich heute die Möglichkeiten, bevor wir die Embryonen zurückgeben, diese Embryonen zu untersuchen und dann zu entscheiden, ob wir der Mutter einen schwierigen Schwangerschaftsverlauf zumuten wollen, weil man darf auch nicht vergessen, dass ein kranker Embryo auch wirklich Komplikationen in der Schwangerschaft macht. Und das dürfen wir nicht. Und das bedauern wir sehr, weil das EU-weit eigentlich möglich ist. Aber bei uns leider nur in ganz geringen Ausnahmefällen, wenn irgendeine schwerwiegende genetische Erkrankung vorliegt, das erlaubt ist.
Und denken Sie, das wird kommen?
Ich hoffe schwer, dass das kommt, weil man kann sich ja irgendwann nicht mehr immer auf irgendwie das beziehen, was vor 70 oder 75 Jahren mal war. Und was mich nicht eben wirklich wahnsinnig ärgert, ist, dass das immer wieder als Selektion bezeichnet wird und wir es eigentlich als Prävention bezeichnen müssen. Denn als Arzt wollen wir ja Krankheit vermeiden und verhindern. Und wir müssen uns immer wieder den Vorwurf der Selektion gefallen lassen.
Wie lange dauert es im Durchschnitt, ehe eine Frau, die behandelt wird, schwanger wird?
Das kommt natürlich darauf an, wie schnell die diese Zyklen durchführt. Ja, aber in der Regel, wenn die zu uns kommt und jetzt wirklich eine dieser erfolgversprechenden Maßnahmen machen will, dauert es in der Regel ungefähr ein halbes Jahr. Also man lässt dann doch immer wieder einen Monat Abstand zwischen den einzelnen Therapien und dadurch, dass 3 gemacht werden können. Und die anderen haben gleich Glück und sagen, ja, beim ersten Mal. Und dann ist man immer der King. Ja. Und andere, die halt vielleicht ein 4. Mal oder ein 5. Mal kommen müssen, ja, die leiden. Ja. Aber sie können davon ausgehen, ungefähr durchschnittlich ein halbes Jahr.
Gibt es Risiken bei dieser Behandlung, die Sie...
Ja. Gibt es definitiv. Das größte Risiko ist tatsächlich die Mehrlingsschwangerschaft, weil wir dürfen ja vom Gesetz her 3 Embryonen zurückgeben. Machen wir in Bayern schon seit, ich glaube, seit 20 Jahren nicht mehr. Aber wir geben noch ab und zu und gerne 2 zurück, ja, gerade bei Älteren, und nehmen natürlich ein Zwillingsrisiko in Kauf. Und so eine Zwillingsschwangerschaft ist problematischer, häufigere Frühgeburt, längere Klinikaufenthalte, Adaptationsstörungen der Kinder, wenn sie geboren sind. Also das, würde ich sagen, ist das höchste Risiko bei dem Ganzen. Ein Risiko von früher, das war das sogenannte Überstimulationssyndrom, weil wir wollen ja viele Eier und wir haben also furchtbar Angst gehabt, dass die Frauen dann 20, 30 Eier produzieren und dann auf der Intensivstation landen. Dieses Problem ist heute gelöst. Also wir können heute ganz anders behandeln, wir können anders auslösen und dieses Überstimulationssyndrom vermeiden. Aber Sie fragen vielleicht nach mittel- oder langfristigen Risiken, also nach Krebs oder sowas. Da gibt's wunderbare Untersuchungen und wir haben keine erhöhte Krebsrate und keine erhöhte Krebsinzidenz durch die Behandlung. Und man muss auch sagen, dadurch, dass die Reproduktionsmedizin ja sowas ganz Problematisches war. Und gerade in den 70er, 80er Jahren waren wir die Frankensteins. Wir waren ja furchtbar. Wir haben die Frauen zu Brutmaschinen gemacht. Also sie glauben gar nicht, was es da für Allianzen zwischen katholischer Kirche und Emma und also Progressiven gab. Also wir waren wirklich verachtet. Ja, also wir pfuschen dem lieben Gott ins Handwerk. Ja, wir, dann war das auch so tatsächlich, dass wir im stillen Kämmerlein saßen, ja, weil es gab aktive Frauenrechtsgruppen, also die Rote Zora zum Beispiel, die Anschläge bis in die Mitte 90er Jahre auf die IVF-Labore gemacht hat. Und deshalb wussten wir nicht, nur die Reproduktionsmediziner, wo unsere Räume sind. Da war keine Schilder, da war kein Wegweiser, da mussten die Patienten von der Pforte abgeholt werden und runtergebracht werden.
Das ist unglaublich.
Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Und deshalb haben wir in so einem Art vorauseilenden Gehorsam uns sehr viele Gesetze schon damals auferlegt und wahnsinnig enge Kontrollen. Ja, was passiert eigentlich mit den Frauen? Also sie wurden wirklich jahrzehntelang untersucht und zu unserer Beruhigung gibt es keine mittel- oder langfristigen Folgen. Also ich glaube, dass Kinderwunsch wirklich was ist oder wie alle Wünsche. Sollte man nie versuchen oder nie seine Wünsche und seine Träume aufgeben. Und es gibt immer irgendeine Lösung. Manchmal können wir die Lösung vielleicht nicht bieten, aber wir wissen, wo es Lösungen gibt und sind dabei auch immer behilflich.
Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Lison. Es war eine Freude, mit Ihnen zu sprechen.
Hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank.